Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Jedes Zeitalter hat die ihm eigenen Formen des politischen Protestes und Widerstands. Was das angeht, waren die letzten Jahrzehnte in Deutschland ausgesprochen abwechslungsreich. In Hamburg, dem Ort der gewalttätigen Proteste während des G20-Gipfels, fand in dieser Woche eine Konferenz zur Geschichte des politischen Protests in Deutschland statt. Dazu gleich mehr. Unsere weiteren Themen: Islamismuskritik, eine Veranstaltung am Forschungszentrum Globaler Islam der Uni Frankfurt. Propaganda für den Heiligen Krieg, wie die Terrororganisation IS in Deutschland um Anhänger warb. Die Digitalisierung der Philosophie und die Zukunft geisteswissenschaftlicher Methoden. Und zum Schluss das Rätsel der Glockenbecherkulturen aus der Jungsteinzeit. Die Musik kommt heute vom brasilianischen Gitarristen Lula Galvão und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Formen des politischen Protests und des Widerstandes in Deutschland haben sich in den letzten Jahrzehnten gewaltig verändert. Gerade jetzt erleben wir mit der Fridays for Future-Bewegung wieder etwas Neues. Die verschiedenen Protest- und Widerstandsformen sind fast unüberschaubar. Häufig sehr fantasievoll, manchmal auch gewalttätig. Hausbesetzungen und Baumbesetzungen. Die 1. Mai-Demonstrationen, die traditionellen Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften und die Mai-Unruhen in Berlin-Kreuzberg. Die Ostermärsche, die großen Friedenskundgebungen, die Montagsdemonstrationen in den ostdeutschen Städten, die Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 oder die Startbahn West in Frankfurt, die Protestdörfer in Gorleben und die Ausschreitungen in Hamburg während des G20-Gipfels. Und das ist nur ein Ausschnitt. Sie merken schon, die Liste scheint riesig zu sein. Zur Geschichte des politischen Protests in Deutschland fand in Hamburg Anfang dieser Woche eine Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung statt. Isabel Fanrich Lautenschläger berichtet.
Dass wir selbst Forschungsgegenstand werden inzwischen und dass wir auf die eigene Geschichte gucken können, finde ich wirklich imponierend. Als wir vor fast 40 Jahren einen Platz besetzt haben in Gorleben und dieses legendäre Hüttendorf errichtet hatten, 1004, die Freie Republik Wendland, gab es da freilaufende Hühner. Wir hatten da eine Solaranlage und eine Windanlage und wurden belächelt, verspottet als Ökospinner. Und nachher im Widerstand waren wir Chaoten und dreckiges Pack.
Protest hat in Deutschland viele Namen. Der Widerstand gegen Atomkraft ist, wie in diesem Fall, eng mit Gorleben verbunden. Der gegen große Infrastrukturprojekte mit der Frankfurter Startbahn West oder Stuttgart 21. Längst ist er zum selbstverständlichen Teil der politischen Kultur geworden, wie der Austausch von alten und jungen Aktivisten mit Polizei, Verwaltungsbeamten und Wissenschaftlern auf der Tagung in Hamburg zeigt. Professor Dieter Rucht vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin.
Proteste in den 50er Jahren galten so in der vor allen Dingen herrschenden, dominanten Wahrnehmung als Proteste von Quertreibern, Querulanten oder Proteste gesteuert von Moskau. Heute ist das Bild anders geworden, es ist aber auch immer noch ein gemischtes Bild, wohlgemerkt. Wenn man sieht, welchen Rückhalt Fridays for Future heute genießt, auch ein Wohlwollen in der Berichterstattung bei den Medien, die Wissenschaftler, die sie anschließen, die Verbände, einzelne Unternehmer, die alles das beklatschen.
Die Bürger, stellt der Soziologe fest, sind selbstbewusster und offensiver geworden. Sie wollen kontrollieren und verlangen Begründungen für eine politische Entscheidung. Ohne Protest keine demokratische Entwicklung, keine Abschaffung der Zensur, kein Acht-Stunden-Tag.
Und meine These ist, nichts davon hätten wir ohne Protest und ohne den Druck von unten. Das ist nicht einfach gewährt worden aus Einsicht, sondern es ist erzwungen worden, es ist erkämpft worden. Daraus erwächst uns, und es ist jetzt eine politische Botschaft, eine Verpflichtung, dieses Erbe nicht zu missachten, sondern weiterzuführen.
Den häufigen Vorwurf, Demonstranten und Streikende würden nur Nein sagen und dagegen sein, hält Dieter Rucht für falsch. Wenn nichtstaatliche Akteure kollektiv öffentlich protestieren, so seine Definition, bringen sie nicht nur Kritik zum Ausdruck, sondern formulieren zugleich ein gesellschaftliches oder politisches Ziel. Der Zeithistoriker Philipp Gassert widerspricht. Protest sei weniger der Motor als vielmehr der Resonanzraum und Ausdruck sozialen Wandels, so der Professor von der Universität Mannheim. Dass die Menschen zum Beispiel Ende der 50er Jahre und dann erst wieder Anfang der 80er gegen die nukleare Bedrohung demonstrierten, sich zwischendurch aber mehr für Frauenrechte und Umweltschutz einsetzten, hängt für ihn vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext ab.
Protest reagiert immer auf den gesellschaftlichen Kontext, auf den historischen Kontext. Und wenn wir die jüngsten Klimaproteste uns anschauen, dann ist jetzt eben der Kontext so, dass das Thema durchdringen kann. Und hinzu kommen individuelle Faktoren, also dass jemand wie Greta Thunberg auftaucht, die sowas wie eine Ikone, wie ein Symbol einer Bewegung werden kann, die Orientierung und Identifikationsmerkmal einer solchen Bewegung ist.
Umgekehrt wird die Wahrnehmung und zugleich der Erfolg eines Protests auch dadurch bestimmt, welches Bild eine Gesellschaft von sich zeichnet oder im Nachhinein transportiert. So habe die Währungsreform im Jahr 48 zu einer riesigen Mobilisierung geführt. Diese sei ebenso aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt worden wie Proteste gegen die Alliierten und eine Vielzahl antisemitischer Demonstrationen der späten 40er Jahre. Passten sie doch nicht ins Bild der neuen Bundesrepublik. Die meisten Proteste scheitern, stellten die Experten fest. Doch die 68er schafften es als kleinste der großen Protestbewegungen über das damals neue Medium Fernsehen in alle Wohnzimmer des Landes. Philipp Gassert plädiert dafür, auch den revolutionären Akt in der DDR 1989 stärker als Teil der bundesdeutschen Protestgeschichte zu sehen.
Also die Erfahrungen der Menschen, die bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig waren, sind solche, dass Protest wirklich in den Lauf der Geschichte eingreifen kann. Und diese Erfahrungen sind grundsätzlich andere, als die Menschen im Westen mit Protestbewegungen gemacht haben. Die wissen, dass wir nicht sofort die Uhr einfach umstellen können, sondern dass Protest eher indirekt, eher langfristig wirkt.
Inwiefern die neuen Medien politischen Protest zum Erfolg verhelfen, ist kaum erforscht. Die Möglichkeit, per Mausklick abzustimmen, macht diesen jederzeit an jedem Ort möglich. Die Politik- und Medienwissenschaftlerin Lisa Filiot untersucht an der Uni Siegen das Zusammenspiel von Straßenprotest und Netzaktivismus. Sie hat 18 Aktivisten nach ihren Motiven befragt, online oder offline zu protestieren und festgestellt, dass es ohne die Straße nicht geht.
Das Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaft, dass ich Gleichgesinnte treffe, dass ich mich meinen eigenen Werten vergewissere. Also ich komme auf der Straße bei großen Demos, wie zum Beispiel der Wir haben es satt Demo, einfach mit Leuten zusammen, die genauso ticken wie ich, die für die gleiche Sache auf die Straße gehen. Und so haben das eben auch Interviewpartner und Partnerinnen von mir berichtet, die gesagt haben, dass sie da vor Ort gemerkt haben, sie sind nicht der einzige Spinner, so ungefähr. Also man sieht, es gibt noch Leute, die gehen für das Gleiche und das ist auf der Straße doch anders als im Netz.
Noch sind viele Fragen zu Protest und seiner Wirkung ungelöst. Wie umgehen mit seiner hässlichen Seite, der Verlagerung gewalttätiger Demonstrationen ins rechte Lager seit Beginn der 90er Jahre? Wie die eskalierende Gewalt auf dem G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 verhindern? Wie lassen sich aber auch die Bürger und Bürgerinnen beim Bau einer Stromtrasse oder bei der aktuellen Suche nach einem Endlager für Atommüll frühzeitig beteiligen? Droht umgekehrt die breite gesellschaftliche Akzeptanz von Fridays for Future, diese Bewegung nicht zu ersticken? Denn nach wie vor, so Dieter Rucht, finden große Teile der Bevölkerung Protest nur auf abstrakter Ebene ganz gut.
Die aber, sobald es an die Grenze von Regelverletzungen geht, kalte Füße bekommen. Die dann auch dem Missverständnis aufsitzen, dass Formen zivilen Ungehorsams die Vorstufe zur Gewalt seien. Und wir haben eine ganz aktuelle Diskussion, ich komme jetzt nochmal auf Fridays for Future, da wird jetzt schon so ein bisschen Stimmung gemacht, wo gesagt wird, linksradikale Gruppen sind dabei, Fridays for Future zu unterwandern.
Auf die Straße, die Geschichte des politischen Protests in Deutschland. Das war ein Beitrag von Isabel Fanrich-Lautenschläger. Zu den großen und besonders schwierigen gesellschaftlichen Diskussionen der Gegenwart gehört die Integration des Islam in unsere Gesellschaft. Und dabei geht es um mehr als nur das Kopftuch. Während in den europäischen und westlichen Gesellschaften die Trennung von Staat und Kirche mehr oder weniger selbstverständlich ist, ist dies in muslimisch geprägten Staaten anders. Eben das führt zu vielen Missverständnissen, zumal es auch innerhalb des Islam sehr viele unterschiedliche Richtungen und Auffassungen gibt. Am Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam, das zur Goethe-Universität Frankfurt am Main gehört, fand jetzt eine Tagung über säkularen Islam und Islamismuskritik statt. Peter Leusch hat sie für uns beobachtet.
Ich kenne Handreichungen, in denen Lehrkräften, auch Schulleitern nahegelegt wird, ab der Pubertät den Sport- und Schwimmunterricht getrennt geschlechtlich durchzuführen. Das widerspricht meiner Meinung nach der Gleichheit der Geschlechter, die ja auch ein Grundrecht ist und kann man nur als Einknicken vor dem Islamismus bezeichnen.
Professorin Susanne Schröter, Leiterin des Universitären Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, kritisiert, dass Politik und Gesellschaft in Deutschland der islamistischen Herausforderung nicht entschieden entgegentreten, um die Prinzipien einer offenen, pluralistischen Gesellschaft durchzusetzen. Schröter warnt vor einem sogenannten identitären Islam, der stärker werde.
Mit identitärem Islam meine ich die Bestrebungen von Muslimen aus organisierten Gruppen, Muslime als eine Sondergruppe zu konstruieren, als eine Gruppe, die nach anderen Normen und Werten lebt und leben muss, weil Gott ihnen das aufgetragen hat, als der Rest der Gesellschaft.
Mit identitär kritisiert Schröter, dass unter dem Deckmantel von Religionsfreiheit und Minderheitenschutz eine Gruppe Sonderrechte für sich in Deutschland reklamiert, dabei aber grundlegende Werte wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das Prinzip der Koedukation und des offenen Miteinanders in der Schule verletze. Schröter betont, dass dieser militante Kurs freilich nicht der großen Mehrheit der Muslime in Deutschland entspricht.
Es handelt sich ausnahmslos um Akteure aus dem politischen Islam, die ein sehr problematisches Religionsverständnis haben, also eine fundamentalistische Theologie für die richtige halten. Das heißt, eine, die den Koran in einer wortwörtlichen Weise auslegen möchte. Und dann landet man natürlich ganz schnell bei einem Normengerüst, das aus dem 7. Jahrhundert kommt. Aus dem 7. Jahrhundert, wo von Menschenrechten, Frauenrechten keine Rede war, wo Sklaverei üblich war, wo Menschen wegen geringster Vergehen verstümmelt oder hingerichtet worden sind.
Eine kritische Auseinandersetzung mit Islam und Islamismus, auch auf wissenschaftlicher Ebene, sei überfällig, erklärt Susanne Schröter und trifft bei diesem Unterfangen auf massiven Widerstand. In den sozialen Medien wurde sie als rassistisch und islamophob beschimpft, sogar ihr Rücktritt von der Professur gefordert. Und auch die jüngste Veranstaltung fand unter Polizeischutz statt. Eingeladen war der deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler Hamed Abdel Samad, der Publizist verschiedener islamkritischer Bücher, von 6 Personenschützern begleitet, erhielt zum ersten Mal Gelegenheit, an einer deutschen Hochschule zu reden. Abdel Samad trug seine Meinung vor, warum Islamkritik in Deutschland verpönt sei.
Die Politik will keine Religionskritik haben insgesamt, also die wollen die Kirche nicht verärgern. Die wollen keine Islamkritik, weil sie die wirtschaftlichen Partner in den Golfstaaten und in der Türkei und im Iran nicht verärgern wollen. Sie wollen auch die muslimischen Migranten hier auch als Wähler nicht verärgern. Sie haben Angst vor dem Vorwurf des Rassismus, gibt das schlechte Gewissen gegenüber der Dritten Welt. Es gibt natürlich auch die Shoah, den Holocaust und natürlich die Befindlichkeiten der deutschen Bevölkerung Minderheiten gegen über. Es gibt so viele Gründe und deshalb macht man die falsche Islampolitik seit Dekaden.
Abdel Samad provoziert mit seinen Äußerungen. Er will eine Diskussion darüber anstoßen, dass die deutsche Islampolitik den salafistisch infiltrierten Islamverbänden wie der Erdogan-gesteuerten DITIB oder dem Zentralrat der Muslime, die auch nur für einen Teil der Muslime in Deutschland sprechen, Fördergelder und Anerkennung zukommen lässt. Abdel Samad selber fühlt sich in Deutschland sehr einseitig wahrgenommen, als Islamhasser abgetan. Das sei in Teilen der arabischen Welt ganz anders.
In der arabischen Welt sind junge Menschen durstig nach Freiheit, auch nach Religionskritik. Und dort von diesen jungen Menschen werde ich als Aufklärer aufgenommen, nicht als Islamhasser. Und sie diskutieren über meine Thesen dort. Meine Bücher werden auch auf Arabisch veröffentlicht und auf Buchmessen auch vorgestellt, ob in Marokko oder in Ägypten und anderen Ländern.
Man reibt sich verwundert die Augen ob der verkehrten Welt. während ein Islamkritiker in manchen islamischen Ländern ernsthaft diskutiert wird, kämpft er in Deutschland darum, nicht mundtot gemacht zu werden. Das gilt übrigens auch für den bedeutendsten Vertreter eines Reform-Islam hierzulande, Professor Muhannad Khorshid, der an der Universität Münster islamische Theologie lehrt. Auch er lebt in Deutschland seit 2013 unter Polizeischutz. Khorshid wurde zu Vorträgen nach Marokko, nach Tunesien eingeladen und jüngst zu einem Gespräch mit dem ägyptischen Religionsminister.
IS, also der sogenannte Islamische Staat, hat vieles wachgerüttelt in der islamischen Welt, vor allem im Nahen Osten oder in der arabischen Welt, weil die Theologen gesehen haben, Moment, IS argumentiert nicht von außerhalb der islamischen Theologie, sondern er greift zurück auf koranische Verse, auf Positionen von innerhalb, von der Mitte sogar der islamischen Theologie. Und das hat vieles wachgerüttelt und viele haben eingesehen, wir brauchen neue Konzepte.
Khorshid hat ein solches Konzept. Vergleichbar der historisch-kritischen Lektüre der Bibel schlägt er eine entsprechende Interpretation des Koran vor, die sich nicht am Buchstaben festbeißt, sondern am Geist des Koran orientiert. Zum Beispiel, wenn man die Koranstellen über das Erbrecht der Frauen liest.
In der 4. Sure, Vers 11, heißt es, die Mädchen bekommen die Hälfte vom Erbe wie ihre Brüder. Ich lese das im historischen Kontext. Zur Zeit Mohammeds haben die Mädchen nichts bekommen vom Erbe. Und als er ihnen die Hälfte gegeben hat, haben viele Männer protestiert. Das war für sie zu viel. Wir reden heute von Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dann hat uns Mohammed die Richtung gezeigt, aber hat uns nicht das endgültige Gesetz und das letzte Wort dann gesagt.
Khorshid, der Vertreter eines aufgeklärten Reform-Islam, Abdel Samad, der radikale Islamkritiker, und Susanne Schröter, die an ihrem Forschungszentrum weltweite Studien zu islamischen Gesellschaften vorantreibt, sie alle sollen ihre unterschiedlichen Positionen frei darlegen, ohne eingeschüchtert oder bedroht zu werden. Die Debatte über den Islam ist auch ein Stück Freiheit der Wissenschaft.
Wenn Wissenschaftler von Personenschützern begleitet werden müssen, dann ist etwas nicht in Ordnung. Über eine Konferenz am Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam berichtete Peter Leusch. Der Islam hat viele verschiedene Facetten. Zu den hässlichen gehört leider die Terrororganisation IS, Islamischer Staat. Die hat auch in Deutschland Anhänger und hat hier Krieger rekrutiert, von denen inzwischen viele wieder zurückgekehrt sind, aber immer noch als Gefährder einzustufen sind. Wie und warum wurden diese Menschen so radikalisiert? Auch in Deutschland wirbt der IS mit vielfältigem Propagandamaterial. Zwischen Juli 2014 und September 2017 produzierte die Terrororganisation 28 verschiedene Hochglanzmagazine, die man im Internet und über Facebook, Twitter und WhatsApp abrufen konnte. Linguisten haben die Sprache und die Machart dieser Materialien jetzt untersucht. Mirkus Miljanic berichtet.
Die Botschaft der 28 Propagandamagazine, produziert zwischen 2014 und 2017, ist eindeutig. Wir sind die Guten und erfüllen den Willen Allahs. Auf der anderen Seite stehen die Ungläubigen, die mit Terrorattacken rücksichtslos bekämpft werden müssen. Zerfetzte Kinderleichen sind zu sehen, neben lachenden IS-Kindern auf einem Spielplatz. Die einen ermordet von Kreuzzüglern, so der gängige Begriff für westliche Truppen, die anderen gerettet und beschützt vom IS. Wer die als PDF-Dateien im Internet verbreiteten Magazine durchblättert, ist aber nicht nur irritiert von den teils grausamen Details. Gleichzeitig fällt deren professionelle, westlichen Medien perfekt angeglichene Gestaltung auf. Sie enthalten
einmal so eine Art News-Ticker, der darüber informiert, wo der sogenannte Islamische Staat in den letzten Monaten erfolgreich gekämpft hat. Dann gibt es Kommentare, die auch immer einen Produzent oder eine Produzentin namentlich nennen, die das bewerten, was gerade geschieht auf der Welt. Dann gibt es Interviews mit einzelnen Personen, die für den Islamischen Staat kämpfen oder für ihn anderweitig arbeiten. Es gibt Erfahrungsberichte, die dann immer in der ersten Person geschrieben sind von Leuten, die beschreiben, wie sie zum Islamischen Staat gekommen sind, wie ihr Werdegang war.
Weiterhin, so Maria Fritsche, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Allgemeine Linguistik der Technischen Universität Berlin, bieten die Magazine religiöse Traktate mit vielen Zitaten aus dem Koran. Sie sollen theologisch untermauern, dass der Islamische Staat mit den weltweiten Terroraktionen den Willen Allahs umsetzt. Auffällig sei, dass die in den Texten verwendete Sprache von Artikel zu Artikel variiert.
In diesen Erfahrungsberichten und Interviews wird schon versucht, eine Sprache zu wählen, die sehr eingängig ist, sehr leicht verständlich, was eben darauf auch hinweisen soll, dass jeder und jede beim Islamischen Staat mitmachen kann. Und die stehen sehr im Kontrast zu diesen religiösen Traktaten. Die sind wirklich überladen mit arabischen Lexemen, also mit arabischen Begriffen, mit Verweisen auf den Koran, mit Verweisen auf Mohammeds Leben. Und die sind oft so sehr verrätselt geschrieben, dass man eigentlich gar nicht wirklich die Argumente nachvollziehen kann.
Gegründet hat das Magazin Ahmed Abu Samra. Er wurde in Paris geboren, studierte in Boston Computerwissenschaft und starb 2017 bei einem Luftangriff in Syrien. Alle Texte ließ er aus dem Arabischen und Englischen ins Französische, Deutsche, Türkische, Indonesische und Urdu übersetzen. Um den religiösen Traktaten den Anspruch absoluter Wahrheit zu geben, ziehen sich einige sprachliche Auffälligkeiten durch alle Magazine. Unter anderem werden die Feinde des IS, so Maria Fritsche, immer auf Deutsch und auf Arabisch benannt.
Die werden dann Kufrar genannt, das heißt Ungläubige, oder Munafikin, das heißt Heuchler oder Schwindler, sowas in der Art. Und da wird eigentlich immer abwechselnd das Deutsche und das Arabische benutzt. Wir wissen ja, dass der Koran eben auf Arabisch offenbart wurde und deswegen scheint Arabisch auch die Sprache zu sein, in der sich Gott selbst äußert. Und wenn sie dann eben arabische Wörter benutzen, dann ist man wieder näher an Gott dran, also wie Gott die Welt selbst beschrieben hat.
Über die Reichweite der Magazine ist wenig bekannt. Allerdings haben Ermittler die PDF-Dateien auf den Laptops vieler Attentäterinnen und Attentätern gefunden, was nicht wirklich überrascht. Weit wichtiger sei die Frage, wie die Magazine mit ihrer extremistischen Sprache auf Außenstehende wirkten. Was zeichnet extremistische Sprache überhaupt aus?
Wir haben im Extremismus eine totale Ideologie. Totale Ideologie ist nach Karl Mannheim eine Weltsicht, die nur sich selbst als Wahrheit erkennt und sich selbst gar nicht mehr als irgendeine Perspektive erkennt, sondern als die alleinige Weltsicht. Und die Sprache richtet sich jetzt nur auf diese alleinige Weltsicht aus. Das heißt, es ist eine Sprache der Gewissheit, eine Sprache der Dichotomie von Freund und Feind. Wo sind unsere Feinde? Wer gehört dazu? Dazu dient dann auf einmal die Sprache.
Dabei, so Wolf-Andreas Liebert, Professor für Sprachwissenschaft am Institut für Germanistik der Universität Koblenz, transportieren extremistische Sprachen Informationen und Argumente keineswegs immer verständlich nach außen. Sie ähneln in vielen Fällen Geheimcodes. Nur wer die seltsamen Floskeln versteht, gehört zum Kern der Gruppe.
Wenn das wirklich eine extremistische Weltsicht ist und auch so gehandelt wird, dann ist das ja außerhalb des jeweils bestehenden Rechtssystems, also mit Anschlägen und so weiter. Das heißt, ich muss einmal eine Sprache haben, die mich total unkenntlich macht, mich versteckt, also Camouflage. Auf der anderen Seite muss ich aber auch dafür sorgen, dass meine Aktionen, Anschläge und so weiter bekannt werden und mit einer Ideologie in Verbindung gebracht werden, die andere anspricht und anzieht. Also widersprüchliche Sachen gleichzeitig.
In den Hochglanzmagazinen des IS stehen Newsticker, Interviews, Erlebnisberichte für den nach außen verständlichen Teil der sprachlichen Kommunikation. Die religiösen Texte dagegen verstehen nur überzeugte Mitglieder. Interessant sei, so Wolf-Andreas Liebert, dass sich extremistische Sprachen keineswegs immer nur am Rand der Gesellschaft bewegen. Hin und wieder erreichen sie die Mitte der Gesellschaft. An diesem Punkt weitet sich die Analyse der IS-Magazine aus und bekommt eine ungeahnte Aktualität, so Wolf-Andreas Liebert.
Was wir beobachten können, ist, dass sehr viele Parteien, die in der Mitte sind, oder auch Gruppierungen, Ausdrücke übernehmen, die eigentlich von Extremisten stammen, aber sich sozusagen davon abgrenzen. Alle haben sich von Anders Breivik distanziert, aber seine Konzepte, die er in seinem Bekennerschreiben genannt haben, finden Eingang bis in die Mitte der Gesellschaft, zum Beispiel mit Kulturmarxismus als Schlüsselbegriff und so weiter. Ich kann mich über diese Begriffe mit Extremisten verbinden, ohne ihre Anschläge gutheißen zu müssen.
2011 bezog sich der norwegische Attentäter Anders Breivik auf das Konzept des Kulturmarxismus. Aktuell nutzt Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, diesen Begriff mit dem Hinweis, linke Kultur würde instrumentalisiert. Ob es vergleichbare Prozesse mit Begriffen aus der IS-Terrorpropaganda gibt, werden weitere Untersuchungen der Berliner Linguistin Maria Fritsche zeigen. Die Arbeit an dem Projekt geht weiter.
Propaganda für den Heiligen Krieg. Über eine linguistische Studie zu den Hochglanzmagazinen des IS berichtete Mirko Smiljanic. Die Digitalisierung hat längst auch Einzug in die Geisteswissenschaften gehalten, allerdings auf sehr unterschiedliche Weise. Wie sieht es aus mit einer der Königsdisziplinen der Geisteswissenschaften, der Philosophie? Computer und Philosophie, passt das überhaupt zusammen? Die großen Denker und Gelehrten der Vergangenheit hatten ihre Bibliotheken. Zum Beispiel in Weimar die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek, das Goethe-Nationalmuseum oder das Goethe- und Schiller-Archiv. Auch wenn auf einer einzigen Festplatte mehr gespeichert werden kann als in einer ganzen Bibliothek, ersetzt solch ein digitaler Text auf dem Bildschirm ein Buch? Sicherlich nicht, aber das ist vielleicht auch gar nicht die Frage. Vielmehr eröffnen sich mit der Digitalisierung neue Forschungs- und Untersuchungsmöglichkeiten, die es vorher nicht gab. In Weimar fand am Wochenende eine Tagung über die Digitalisierung der Philosophie und die Zukunft geisteswissenschaftlicher Methoden statt. Christian Vorberg berichtet.
Auch Bücher haben ihr Erlebtes, das ihnen nicht entzogen werden kann. Der das notierte, besaß zu Hause mehr als 7000 Bände. Zudem wusste er, dass wenige hundert Meter entfernt rund 11-mal so viele stehen. Der das notierte, war Goethe. Mit der großen Bibliothek ist die herzogliche, heute nach Herzogin Anna Amalia benannte Bibliothek gemeint. Hier ist das Projekt der Digitalisierung der Arbeitsbibliothek Goethes angesiedelt. Geleitet wird es von Dr. Stefan Höppner.
Wir haben jetzt in einem ersten Schritt Goethes Bibliothek neu katalogisiert. Das heißt aber nicht nur, dass wir sie nach neuesten bibliothekarischen Standards aufbereitet haben, sondern wir haben sie auch Seite für Seite auf Benutzungsspuren untersucht.
Drei Erkenntnisse seien genannt. In den Büchern finden sich vergleichsweise wenige Arbeitsspuren. Ein Drittel der Bücher waren Geschenke aus aller Welt. Und zum Dritten?
Man lernt der Forschungsliteratur zu misstrauen. Ich habe erst kürzlich was gelesen über den Überlieferungszustand von Goethes Ausgabe von Fichtes Wissenschaftslehre. Und ich habe mir die Bücher angeguckt und gesehen, die Aussage stimmte einfach nicht. Da hat jemand nicht genau hingeschaut.
Die Arbeitsbibliotheken, nicht allein der Philosophen, beherbergen noch einiges Wissen, das ungehoben oder unbearbeitet ist. Insofern entspreche die Tagung Philosophen bei der Arbeit durchaus dem Geist der Zeit, sagt Dr. Mark Rottmann. An der Uni Freiburg arbeitet er mit am Projekt Nietzsche-Bibliothek, digitale Edition und philosophischer Kommentar. Er hat auch die Tagung konzipiert.
Es ist auffällig, dass gerade gegenwärtig eine große Vielzahl moderner Autorenbibliotheken von Interesse sind. Thomas Manns Bibliothek in Zürich, Fontanes Bibliothek in Potsdam, Derridas Bibliothek in Princeton. Also all diese Bibliotheken werden gegenwärtig erforscht. Und unser Interesse besteht darin, dies Forschen zusammenzuführen und uns auszutauschen über die Potenziale dieses Gegenstands, sie selbst zu einem interessanten Gegenstand zu machen.
Zudem wächst die Zahl neu aufgenommener Autorenbibliotheken. Am Deutschen Literaturinstitut Marbach habe sie sich vervierfacht, erklärte Dr. Ulrich von Bülow, Abteilungsleiter Archive. Von 9 in den 1980er Jahren wuchs sie auf 37 in diesem Jahrzehnt. In Weimar besprochen wurden exemplarisch auch ältere Autorenbibliotheken, jene von Hegel zum Beispiel. Nach seinem Tod 1831 wurde die rund 1600 Werke umfassende Bibliothek aufgelöst und versteigert. Dem Hegel-Archiv der Ruhr-Uni Bochum sei es peu à peu anhand des Versteigerungskataloges gelungen, andere Exemplare der von Hegel benutzten Bücher anzuschaffen, sagt Professor Norbert Waszek. Er selbst arbeitete lange Jahre in Bochum und lehrt heute an der Pariser Universität Saint-Denis.
Das hängt mit der Arbeit der Editoren zusammen. Wenn sie Anmerkungen schreiben müssen zu einem bestimmten Text von Hegel, und Hegel hat nur einen Autornamen geschrieben, und wenn man Glück hat, noch eine Seitenangabe, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man die Ausgabe hat, die Hegel selber hatte. Mit etwas Glück ist die Seitenangabe richtig. Dann finden Sie das Zitat wieder und können leicht überprüfen, hat Hegel richtig zitiert, hat er modifiziert, hat er irgendwas falsch gemacht.
Einen aus heutiger Sicht weniger prominenten Philosophen präsentierte Dr. Jürgen Bohr von der Bergischen Universität Wuppertal. Wilhelm Windelband, ein maßgeblicher Philosophiehistoriker um 1900. Auch seine Bibliothek wurde versteigert. Auch hier wissen wir dank des Kataloges, was in ihr stand.
Das ist allerdings nicht aussagekräftig genug. Wir hätten anhand der durchschossenen Exemplare seiner eigenen Werke seine Auseinandersetzung mit sich selbst kennenlernen können. Also wie er sich korrigiert und für die neue Auflage vorbereitet. Er war ein Vielschreiber.
Im Zentrum der Tagung stand jedoch Nietzsche. Noch immer gehört er zu den attraktivsten Denkern der Moderne. Mehr als 10.000 Nietzsche-Forscher gibt es weltweit. Und bei der Bearbeitung seines Werkes ist man anderen Projekten um einiges voraus. Das aktuelle heißt Nietzsche Source. Von deutscher Seite wird es geleitet von Andreas Urs Sommer, Professor an der Uni Freiburg und Direktor der Friedrich-Nietzsche-Stiftung Naumburg.
Der Versuch bei Nietzsche Source ist es, alle Materialien, die für Nietzsche relevant sind, digital zur Verfügung zu stellen. Bereits jetzt gibt es die maßgebliche digitale Ausgabe der Werke Nietzsches. Nach der Vorgabe der kritischen Gesamtausgabe von Giorgio Colli und Mazzino Montinari.
Hauptsächlich diesen beiden italienischen Forschern ist es zu verdanken, dass das Werk Nietzsches seit den 1960er Jahren vom ideologischen Kopf auf wissenschaftliche Füße gestellt wurde. Einem weiteren Italiener, Paolo Diorio, ist die technische Basis, die Software des Projektes zu verdanken. In Paris leitet er an der Elite-Universität ENS ein Institut, das sich seit längerem mit der Erforschung und Nutzbarmachung von Autorenbibliotheken beschäftigt. Das, so Andreas Sommer, wird nun auch bei jener von Friedrich Nietzsche erfolgen.
Viele dieser Bücher, es sind so an die 1100 Bände, tragen Lesespuren, und diese Lesespuren sind natürlich für die Forschung ganz besonders interessant, sodass wir nicht nur die Digitalisierung dieser Bücher Nietzsches haben werden, sondern auch Kommentare zu dem, was Nietzsche mit diesen Büchern gemacht hat.
Obwohl die Betreiber der Nietzsche-Source zum Kommentieren einladen, sind die Maßstäbe für die Veröffentlichung hoch, unterstreicht Dr. Helmut Heid, einer der Kommentatoren und neuer Leiter des Kollegs Friedrich Nietzsche in Weimar.
Insofern ist das ein moderierter Prozess, an dem man nicht einfach jetzt was einreicht, sondern sich bewirbt, dann ausgewählt wird und den Zuschlag bekommt für einen bestimmten Titel.
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Verknüpfung von gedruckten Texten, handschriftlichen Originalen und Kommentaren bleibt eine Frage relevant. Wie tief sollte sich ein Forscher in die Textgenese hineinbegeben? Damit beschäftigte sich Dr. Tobias Brücker von der Zürcher Hochschule der Künste.
Wenn ich die Frage stelle, wie ist ein bestimmter Aphorismus entstanden, auch in seinen Notizen, dann kommt da ein Tatzelwurm von Dokumenten und Manuskripten und Briefen hinten ran, die ich alle zu bearbeiten habe. Ich muss nicht zwingend alle Manuskripte dazu lesen, sondern ich kann das Buch lesen und nach meinem Dafürhalten eine These dazu schreiben.
Ob diese Verhältnismäßigkeit aber genüge, müssten dann Kritiker und Rezensenten beurteilen.
Die Digitalisierung der Philosophie und die Zukunft geisteswissenschaftlicher Methoden. Das war ein Beitrag von Christian Vorberg. In der Menschheitsgeschichte hat es immer wieder Entdeckungen und Erfindungen gegeben, die ein neues Zeitalter eingeläutet haben. Das war schon in der Steinzeit so und ist heute nicht anders. Vielleicht ist es heute nur etwas umfangreicher. Durch die Kombination ganz unterschiedlicher Erkenntnisse ergibt sich manchmal wieder etwas Neues, zum Beispiel auch bei der Erforschung unserer Vorfahren aus der Steinzeit. Da arbeiten inzwischen Archäologen mit Genetikern zusammen. Das nennt sich Paläogenetik und dient der Erforschung der Evolution des modernen Menschen. Durch die Genanalyse steinzeitlicher Knochenfunde, die durch die modernen Methoden sehr schnell und sehr zuverlässig möglich sind, lassen sich die Wanderungsbewegungen einzelner Stämme aus der Frühzeit sehr genau zurückverfolgen. Nicht nur das, durch die Funde von Tonscherben lassen sich auch die technischen und kulturellen Fertigkeiten der Steinzeitmenschen erforschen. Zum Beispiel die sogenannten Glockenbecherkulturen, die am Ende der Jungsteinzeit in Europa auftauchten, kurz bevor die Metallzeiten, also Bronze- und Eisenzeit, begannen. Ein Beitrag von Matthias Hennies.
Elisabeth Reuter, Töpferin, sitzt in ihrer Werkstatt an einem alten Tisch und knetet eine Rolle Ton, trennt ein Stück ab und formt ein Gefäß.
Ich drehe es also auf der Unterlage immer und bearbeite es auf der einen Seite mit den Daumen und auf der anderen Seite mit den restlichen Fingern, also auch mit beiden Händen gleichzeitig.
Sie töpfert einen Becher aus der Jungsteinzeit, aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Damals kannten die Menschen die Töpferscheibe noch nicht, auf der Tongeschirr viel schneller fertig ist. Die Töpferin aus Friedland in Hessen ist aber Spezialistin für Gefäße aus früheren Jahrtausenden. Im Handumdrehen formt sie ein rundes Schälchen, Basis für einen Glockenbecher, der mit jeder neuen Rolle Ton, die sie auf den Rand aufsetzt, größer wird.
Und damit das Gefäß etwas breiter wird, setze ich das nicht genau in die Mitte auf den unteren Lage, sondern ein bisschen zum Rand hin und drückt es auch etwas nach außen. Wir brauchen die Glockenform.
Der Glockenbecher ist ein gutes, gründlich erforschtes Beispiel für eine große Frage der Geschichtswissenschaften. Wie haben sich in der Vergangenheit neue Ideen verbreitet? In Epochen, als es noch keine Schrift gab, als die Menschen nicht in großen, gut organisierten Staaten lebten. Haben Einwanderer neues Gedankengut eingeführt? Oder verbreitete es sich von Mund zu Mund? Durch Reisende oder Händler?
Ich bearbeite es nochmal nach. Zum Glätten und so die Form anzupassen, nochmal ein bisschen oben auseinanderzuziehen.
Das Gefäß erinnert an eine Glocke, die man auf den Kopf gestellt hat. Ein voluminöser Bauch, dann ein schmaler Hals, der in eine weite Öffnung mündet. Es war mit regelmäßigen Linien und Mustern verziert und wurde im 3. Jahrtausend vor Christus wohl als Trinkbecher verwendet. Forscher haben in steinzeitlichen Glockenbechern minimale Rückstände von alkoholischen Getränken entdeckt. Vor allem aber dienten die Gefäße als repräsentative Beigabe für einen Toten. Archäologen finden sie in zahllosen Gräbern in ganz Europa. Es gibt kleine Abweichungen, aber im Grunde ist es immer eine eigene, charakteristische Art der Bestattung, zu der meist die gleichen Beigaben gehörten.
In Mitteleuropa würde ein klassisches Glockenbechergrab eine Körperbestattung sein mit angezogenen Beinen. Das ist eine sogenannte Hockerbestattung, wobei alle Skelette nord-südorientiert waren. Und die typischen Beigaben waren neben einem Keramikbecher bei den Männern eben oft ein Kupferdolch und eine sogenannte Armschutzplatte. Das ist etwas, was man am Arm trägt, damit die Sehne des Bogens, mit dem man schießt, nicht den Unterarm verletzt.
Viel weiß man nicht über diese Gemeinschaften aus der Jungsteinzeit, berichtet Philipp Stockhammer, Archäologieprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Krieger waren Bogenschützen, Lebensgrundlage war die Landwirtschaft. Die Menschen bearbeiteten Äcker und züchteten Vieh. Entscheidend für die Entwicklung der Glockenbecherkulturen war der Einfluss der Steppenhirten aus Osteuropa.
Im frühen 3. Jahrtausend wanderten aus den Steppen der heutigen Ukraine, kann man vielleicht sagen, Steppenhirten, das waren Hirtenvölker, nach Mitteleuropa ein. Ja, sie kamen bis nach Spanien. Und wir sehen genetisch bei diesen Einwanderern, dass es vor allem Männer waren. Das ist sehr spannend. Wir sehen es am Y-Chromosom, das wird ja auf der männlichen Linie weitergegeben, dass sich dieses Y-Chromosom aus den Steppen in ganz Europa ausbreitet und auch quasi durchsetzt. Wir wissen nicht, wie friedlich das abgelaufen ist, vor allem, weil wir im selben Moment sehen, dass die männlichen lokalen Linien alle enden.
Es muss ein endloses, furchtbares Massaker an den eingesessenen Männern gegeben haben. Archäologische Belege dafür sind bisher nicht zutage gekommen. Am Erbgut von Skeletten aus Glockenbechergräbern lässt sich nur nachweisen, dass die Steppenhirten einheimische Frauen nahmen und sich mit der mitteleuropäischen Bauernbevölkerung vermischten.
Und aus dieser Vermischung dieser Einwanderer mit der lokalen Bevölkerung ist eben nicht nur genetisch was passiert, sondern auch kulturell was passiert. Und dieses Glockenbecherphänomen ist quasi jetzt eine kulturelle Bewältigung, kann man sagen, dieser Einwanderer aus dem Osten.
Mit der Expansion der Männer aus der Steppe verbreiteten sich Gräber mit Glockenbechern rasant. quasi parallel zum Weg der Einwanderer. Quer durch Europa, von Osten nach Westen zunehmend, gaben die neuen Gemeinschaften ihren Toten die unverwechselbaren Tongefäße mit ins Grab. Offen war bisher aber, ob die Migranten aus dem Osten die neue Sitte weitergetragen haben oder ob sie auch unabhängig von den Steppenhirten praktiziert wurde. Ein internationales Forscherteam hat nun Knochen und Zähne von 400 Menschen aus Glockenbechergräbern auf Erbgut der Steppenhirten untersucht. Archäologen aus ganz Europa stellten dafür Skelettreste aus den Magazinen der Bodendenkmalämter und Museen zur Verfügung. Die Analyse gehörte zu den umfangreichsten Untersuchungen prähistorischer DNA überhaupt.
Wir sprechen von Proben aus Portugal, Spanien, Frankreich, den Britischen Inseln, dann über Benelux, Mitteleuropa, nach Tschechien, Italien und bis Ungarn hinein.
Das Projekt eröffnete neue Einblicke in die Veränderungen im Genom der Europäer. Zugleich illustriert es die großen Fortschritte der Genforschung, erläutert Dr. Wolfgang Haag vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena, der bei der Analyse mit Spezialisten für alte DNA aus der halben Welt zusammengearbeitet hat. Solche Großprojekte sind möglich geworden, weil Millionen von Erbgutproben jetzt parallel in Massenanalysen untersucht werden können, während Forscher früher aus einer DNA-Probe einzelne Abschnitte auswählen mussten.
Das hat natürlich auch die ganze Molekulargenetik betroffen, also nicht nur die alte DNA, sondern letztendlich die Biologie insgesamt. Und da ist es egal, was man sequenziert, ob das jetzt die Hefe ist oder den Löwe aus dem Zoo oder eben prähistorische Menschen. Wir sind jetzt in der Lage, mit höchster Auflösung die Dinge anzugehen.
Auf einer Laborbank des Jenaer Forschungsinstituts fährt ein Roboter hin und her. Er pipettiert minimale Mengen Erbgut und Chemikalien in winzige Kanäle in einem blauen Kunststoffklotz. Damit beginnt die erste der drei wichtigsten neuen Verfahren. Die Library Preparation, der Aufbau einer DNA-Bibliothek. Laborleiter Dr. Guido Brandt.
Ich habe ein DNA-Fragment aus meiner Probe. Das kann mitunter sehr kurz sein. Und damit ich dieses DNA-Fragment im weiteren Verlauf analysieren kann, muss ich es manipulieren, muss ich es verändern. Das machen wir, indem wir an die beiden Enden dieses DNA-Fragmentes bekannte DNA-Sequenzen herankleben. Und in diesen Adaptern, wie wir sie nennen, sind bestimmte Bereiche enthalten, die letzten Endes dafür verantwortlich sind, dass ich die DNA vervielfältigen kann, dass ich sie später aber auch von anderen DNA-Fragmenten, zum Beispiel einer anderen Probe, unterscheiden kann. Ja, man muss sich das so vorstellen wie ein Barcode, wie an der Supermarktkasse bei den Lebensmitteln, ein Strichcode.
Dank dieses Strichcodes sind die Proben aus dem Erbgut eines Menschen identifizierbar und können im nächsten Arbeitsschritt zusammen mit der DNA von mehreren hundert anderen Individuen untersucht werden. Die massive parallele Sequenzierung, der zweite große Fortschritt, beruht auf einer eindrucksvollen technischen Verbesserung der Sequenziermaschinen. Statt eines DNA-Abschnitts können sie nun Millionen Sequenzen gleichzeitig bearbeiten. Das erleichtert besonders die Analyse alten Erbguts. Weil nun eine Fülle von Daten erzeugt wird, wirkt es sich nicht mehr dramatisch aus, wenn einige DNA-Sequenzen nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden nicht mehr intakt sind. Die Paläogenetik erlebt daher einen mächtigen, produktiven Boom. Die neue Technik wäre nicht komplett ohne den Entwicklungssprung in der Bioinformatik. Für die Auswertung der gigantischen Menge Daten, die beim parallelen Sequenzieren anfällt, mussten neue Programme erarbeitet und leistungsstärkere Rechner angeschafft werden.
Es wird dann über bestimmte bioinformatische Algorithmen errechnet, wo diese Sequenzschnipsel im Genom am besten passen.
Den Wissenschaftlern haben sich damit neue Erkenntnismöglichkeiten eröffnet. Weil sie nicht mehr vorab einen Abschnitt aus dem Erbgut für die Analyse auswählen müssen, können sie die komplette DNA mehrerer Individuen rekonstruieren und danach prüfen, wo die vielversprechenden Sequenzen liegen. In Skelettresten aus Glockenbechergräbern konnten sie das Erbgut der Steppenhirten fast immer nachweisen. Allerdings nur bei der Bevölkerung aus Mittel- und Westeuropa. In den ältesten Gräbern, die um 2800 vor Christus in Spanien angelegt wurden, fand sich keine DNA der Einwanderer. Die Glockenbecherkulturen haben sich also nicht nur durch die Migranten aus dem Osten verbreitet, sondern zuvor schon von Mund zu Mund, als Ideentransfer, resümiert der Archäologe Stockhammer.
Der Impetus kam quasi durch Einwanderer, aber das Glockenbecherphänomen an sich ist dann eben nicht durch großräumige Wanderungen entstanden, sondern durch Kontakt zwischen seinen verschiedenen Beteiligten. Es war sicherlich das erste großräumige Phänomen, von dem man zeigen konnte, dass es nicht vor allem durch Migration entstanden ist.
Das Ergebnis liefert neuen Stoff für einen alten Streit. Lange schlossen Altertumswissenschaftler aus einem einheitlichen Fundensemble auf eine einheitliche Menschengruppe, ein Volk. So sprach man auch von einem Glockenbechervolk. Oder man glaubte, überall, wo eiserne Bratspieße und Antennendolche ausgegraben wurden, hätten einst Kelten gelebt. In den 60er Jahren kamen aber Zweifel auf. Kann man tatsächlich aus gleichen Objekten schließen, dass ein Volk sie hervorgebracht hat? Menschen mit der gleichen Signatur im Erbgut? Die Glockenbecher-Studie spricht dagegen, betont Stockhammer. Doch nicht alle Fachleute stimmen dem Archäologen zu. Der Genetiker Wolfgang Haag hebt hervor, nur die ältesten, schon um 2800 vor Christus entstandenen Glockenbechergräber in Spanien fallen nicht mit der großen Einwanderungswelle zusammen.
Wenn es jetzt nur um die Glockenbecher geht, die materielle Kultur, dann könnte man fast davon ausgehen, dass es ein Ideentransfer sein könnte. Wenn man dann ab 2500 vor Christus sich das nochmal betrachtet, wirklich eine Ost-West- gerichtete Entwicklung ist, auch innerhalb dieser Glockenbecher. Da geht es plötzlich einher. Das sind nur wirklich diese ersten 300 Jahre, wo das nicht wirklich zusammengeht. Dann später geht es wirklich aber eins zu eins zusammen, was wir im Rest des Genoms sehen und auch die archäologische Sachkultur, das geht wirklich Hand in Hand.
Wurden die spanischen Funde, die 300 Jahre älter sind, wirklich zuverlässig datiert? Und, fragt Haag weiter, lassen sich diese Gräber eindeutig der Glockenbecherkultur zuordnen? Der Genetiker, der in mehreren europäischen Forschungsprojekten zum dritten vorchristlichen Jahrtausend arbeitet, will das Phänomen nun in noch größerem Zusammenhang untersuchen. Mit neuen archäologischen Daten und Erbgutanalysen von mehreren tausend Individuen. Weitere Forschungen bieten sich in der Tat an, weil das Auftreten der Glockenbecher auch weitere Fragen aufwirft. Hinter der neuen Bestattungssitte stand mehr als nur eine andere Grabbeigabe. Eines Tages begannen die Menschen, ihren Toten die auffälligen Becher mit ins Grab zu geben, weil sie für sie eine Bedeutung hatten. Sie waren Ausdruck einer bestimmten Überzeugung, eines Glaubens. Welche Hoffnungen und Wünsche sich damit verbanden, lässt sich nicht rekonstruieren, doch es war eine neue Religion oder eine neue Ideologie. Und sie hatte erstaunlichen Erfolg. Sie verbreitete sich von Ungarn bis Portugal, von Italien bis auf die britischen Inseln. Die Menschen standen offensichtlich über weite Entfernungen miteinander in Verbindung. Sie bildeten ein Netzwerk.
Warum hat es jedes Mal wieder funktioniert? Da muss es ja irgendwie ein kulturelles und ein soziologisches Konzept gegeben haben, möglicherweise auch eine Ideologie, die dann attraktiv war. Das war möglicherweise das Wirtschaftsmodell, das gezogen hat. Das gelobte Land, das neue Ding, es ging aufwärts, vorwärts. Das ist ein Modell, das man mal prüfen müsste.
Dieses Netzwerk bereitete einer epochemachenden Innovation den Boden, der Herstellung von Bronze, des ersten praktischen Metalls. Mancherorts hatten Menschen schon Kupfer verarbeitet, doch kupferne Waffen und Werkzeuge sind relativ weich. Legiert man Kupfer aber mit etwas Zinn, wird das Material härter, lässt sich gut bearbeiten und glänzt obendrein wie Gold. Das sind die Vorzüge der Bronze. Bronze ist allerdings nicht leicht herzustellen, denn Zinnvorkommen sind in Europa rar. Größere Lagerstätten finden sich nur im äußersten Westen Englands, im heutigen Cornwall. Dort ließen sich Menschen der Glockenbecherkulturen ab 2450 vor Christus nieder. Archäologen vermuten, dass sie das Wissen über die Herstellung von Zinnbronze über den Kontinent verteilten. Philipp Stockhammer.
Gerade das Glockenbecher-Netzwerk war einer der entscheidenden Momente, Wissen auszutauschen. Oh, hier haben wir die Zinnlagerstätten. Oh, hier haben wir Kupfer. Oh, hier haben wir diese neuen metallurgischen Techniken aus dem Orient. Und deshalb war das Glockenbecher-Phänomen eigentlich die entscheidende Triebfeder, kann man sagen, für die Herausbildung der Bronzezeit in Mitteleuropa. Und ich sehe in meinen Forschungen, dass in Mitteleuropa sich eigentlich nur dort die frühe Bronzezeit entwickeln konnte, wo wir vorher auch das Glockenbecher-Phänomen fassen.
Die Frage, wie sich vor rund 5000 Jahren glockenförmige Tongefäße verbreiteten, wird der Forschung noch keine Ruhe lassen, denn sie liefert den Schlüssel zu einer neuen Epoche.
Das Rätsel der Glockenbecherkulturen, das war ein Beitrag von Matthias Hennies. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazzfacts. Odilo Klausnitzer stellt Ihnen den Pianisten Jonathan Hofmeister und sein Quartettprojekt Emotions vor. Noch einen schönen Radioabend. Im Studio war Carsten Schröder.